Sozial geht immer, der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg. Herzlich willkommen. Ich bin Klaus Wiecher, Landesvorsitzender des SOVD in Hamburg. Heute zu Gast ist Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Senatorin in der Behörde für Wirtschaft, Forschung und Gleichstellung. Schön, dass Sie hier sind.
Moin, Herr Wiecher, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und es ist Wissenschaft.
Ja, gut, dass Sie dabei sind, sonst hätten wir das hier wahrscheinlich nicht richtig angesagt. Ja, Sie sind Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.
Und Bezirke.
Wir wollten uns heute so ein bisschen auch mit dem demografischen Wandel befassen, also mit der Frage, dass immer mehr ältere Menschen dazu kommen. Ab 25 kommen ja die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Und dann wird es auch auf dem Arbeitsmarkt, das ist heute nicht unser Thema, aber da wird es dann auch schwierig werden. Ja, Senatoren für ganz viele Sachen, aber eben auch für Seniorinnen und Senioren. Vielleicht darf ich als erstes fragen, welche Schwerpunkte setzen Sie für die auch immer mehr werdenden Seniorinnen und Senioren in Hamburg?
Also nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Das stimmt, wir sind eine Gesellschaft, die immer älter wird, aber gleichzeitig immer aktiver älter wird. Das heißt, in der Senioren- und Seniorenpolitik muss es darum gehen, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Und da muss Politik natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Und das versuchen wir hier auch in Hamburg. Wir haben zum einen uns fest vorgenommen, das Thema altersfreundliche Stadt auch in den Mittelpunkt jetzt des Tuns für 2023 und 2024 zu setzen und dafür dann auch einen Aktionsplan, eine Strategie zu entwickeln, die auf dem bestehenden Demografiekonzept auch tatsächlich aufsetzt. Und gleichzeitig gucken wir uns an, welche Angebote es eigentlich gibt für Seniorinnen und Senioren und in welchen Feldern wir noch mehr machen müssen.
Vielleicht darf ich da einhaken. Welches wären die Eckpunkte Ihres Konzepts? Gibt es da schon Überlegungen?
Naja, es geht natürlich darum, das Ganze im Querschnitt aller Bereiche sich anzugucken und Senioren in ihrem Lebensumfeld anzusprechen. Das heißt, das Thema Wohnen wird eine große Rolle spielen. Das Thema, wie bewege ich mich in der Stadt? Wie bleibe ich im Alter auch mobil? Was brauche ich dafür? Das Thema Gesundheit und Versorgung wird eine große Rolle spielen. Und natürlich die Frage der Umgebung, der Stadtentwicklung. Und das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns da befassen und beschäftigen. Welche Angebote, welche Anlaufstellen gibt es? Welche Bedeutung hat künftig noch mehr das unmittelbare Umfeld, also die Nachbarschaft, das Quartier? Das ist ja sowieso eine Bewegung, die wir in ganz vielen oder eine Entwicklung, die wir in ganz vielen Bereichen sehen. Weg von der Versäulung einzelner Politikfelder, mehr hin zum Querschnitt und das sehen wir natürlich auch im Bereich der Seniorinnen und Senioren.
Vielleicht darf ich da mal nachfragen, da sind Sie ja nicht als einzige Senatorin betroffen, sondern Sie haben ja angesprochen Stadtentwicklung, Bauen, dann den ganzen sozialen Bereich, da sind ja mehrere betroffen. Wie stimmen Sie sich da ab? Wie kommen Sie da zu einem einheitlichen Vorgehen? Wie kommen Sie dazu, dass Sie ein Entwicklungskonzept aus einem Guss machen können?
Wir haben ja Erfahrungen und wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja ein sehr gutes, sehr schlüssiges Demografiekonzept des Senats, das auch sehr tragfähig war die letzten Jahre. Und wir haben jetzt aber geguckt, was ist eigentlich in anderen europäischen Regionen, in anderen Städten weltweit der Weg, wie man sich dieser immer größer werdenden und immer aktiveren Gruppe älterer Menschen gut nähert.
Darf ich da nochmal zwischenfragen, wo waren Sie da gewesen, worauf sattelt das auf? In welchen Städten waren Sie?
Naja, wir können uns skandinavische Städte beispielsweise angucken. Ich werde die hoffentlich auch noch besuchen im Laufe der nächsten Jahre, um mir das auch aus eigener Anschauung anzugucken. Aber die Gespräche, die ich geführt habe, die waren dann mit aktiven Alten, die gesagt haben, wir sind in skandinavische Städte, in holländische Städte gefahren. Wir haben uns angeguckt, was in Kanada beispielsweise läuft. Und da entstehen genau solche Konzepte aus einem Guss. wir wollen auf unser Demografiekonzept aufsatteln und wir haben natürlich als Regierung, als Senat sehr gute Erfahrungen mit unseren anderen Querschnittsprogrammen, beispielsweise Integrationskonzept, Umsetzung der UN-Menschenbehindertenrechtskonvention, in meinem Ressort das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm beispielsweise. Und das folgt immer einer bestimmten Logik, und zwar, dass man anfängt, in einem breiten Beteiligungsprozess Impulse sich aus den Fachorganisationen, den Interessengruppen, der Zivilgesellschaft zu holen und gleichzeitig wirklich alle beteiligten Behörden anspricht und sie auch ein bisschen piesackt und nervt. Sie können sich vorstellen, alle haben ihre Aufgaben, mit denen sie tagtäglich befasst sind. Und dann kommt eine Behörde und sagt, jetzt müssen wir aber gucken, was macht ihr auch im Bereich Gleichstellung? Was macht ihr im Bereich Inklusion? Was macht ihr im Bereich Seniorinnen und Senioren? Und das ist manchmal ein bisschen schwergängig, aber für mich absolut notwendig, weil wir ja alle dabei haben wollen, gerade im Bereich Seniorinnen und Senioren. Ich habe eben die einzelnen Themen angesprochen, Stadtentwicklung und Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Weiterbildung im Alter, Sport und Kultur, also der ganze Freizeitbereich. Das sind natürlich alles Themen, die Seniorinnen und Senioren genauso betreffen wie alle anderen Menschen auch. Und deshalb wollen und erwarten und hoffen wir, dass sich da auch alle ganz aktiv einbringen. Das nimmt immer etwas Zeit in Anspruch, weil wir das natürlich, wie Sie sagen, auch dann in ein Konzept aus einem Guss gießen wollen, wollen in diesem Jahr damit starten. Und dann hoffe ich, dass wir, wenn wir das nächste oder übernächste Mal sprechen, Ihnen auch schon Erfolge vermelden können.
Ja, ich habe das ja so verstanden, dass die großen Institutionen in Hamburg beteiligt werden, also wir auch. Wir haben ja seniorenpolitische Leitlinien, die Sie möglicherweise auch kennen, und würden natürlich gerne die Dinge, die wir uns dort überlegt haben, einbringen. Aber zunächst nochmal zur Globalrichtlinie, die Sie ja auch entwickeln. Dort heißt es ja, von den Seniorentreffs zu, ich nenne das mal jetzt mit einem Schlagwort, zu Zentren zu kommen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also die Globalrichtlinie für diejenigen, die jetzt zuhören und sich wundern, was heißt das und was bedeutet das? Wir haben viele verschiedene Angebote, Anlaufstellen in der Stadt über die einzelnen Bezirke und Stadtteile verteilt, in denen Seniorinnen und Senioren zusammenkommen können, wo es mal Workshops gibt, mal Spielenachmittage, mal Informationsveranstaltungen, die sogenannten Seniorinnen und Seniorentreffs. Das sind dann auch Angebote der offenen Seniorenarbeit. Das sind teilweise eigenständige Anlaufpunkte. Teilweise sind die schon integriert in Stadtteilzentren oder angedockt an die Quartiersarbeit. Also wir haben da wirklich einen ganz bunten Strauß an verschiedenen Angeboten. Und mit der sogenannten Globalrichtlinie werden die Rahmenbedingungen für die Förderung festgelegt. Da ändert sich jetzt erstmal im Jahr 2023 noch nichts. Und dann wird es gelten ab dem Jahr 24. Das heißt, jetzt werden vorbereitende Maßnahmen getroffen. Man kann ja auch nicht, wenn man etwas weiterentwickelt, sagen, von einem Tag auf dem anderen müsst ihr alles verändern. Das heißt, die positive Botschaft ist, das entwickelt sich weiter, weil sich Gesellschaft natürlich weiterentwickelt. Die Art der Angebote wird sicherlich an vielen Orten so bleiben, wie man es gewohnt ist. Aber an anderer Stelle, wo es sich anbietet, vielleicht stärker mit Sport, mit Jugend, mit Kultur und Freizeit zusammenzuarbeiten, wo das Thema Vielfalt, also auch gesellschaftliche Vielfalt, denn auch Migrantinnen und Migranten werden älter, dass man das stärker auch in die Arbeit der offenen Seniorenarbeit mit einbezieht. Und das wird in der Globalrichtlinie beschrieben und daraufhin wird dann auch die entsprechende Förderung erfolgen.
Also Sie werden da Druck machen, es kommt Schwung in die Sache, es wird entwickelt.
Das hoffe ich, ja.
Davon gehen wir jetzt aus. Nach dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, wird das im nächsten Jahr auf jeden Fall Fahrt aufnehmen.
Ja, also es hat schon, wie ich finde, ziemlich an Fahrt aufgenommen. Es hat auch schon viele Runden gegeben im letzten Jahr und wir wollen dieses Jahr natürlich dazu nutzen, uns genau anzugucken, was heißt denn das für die einzelnen Standorte, weil Sie sich vorstellen können, dass es durchaus auch Diskussionen gegeben hat. Viele bleiben immer gern bei dem, was sie schon immer gemacht haben. Und wir sehen aber durch eine veränderte Bevölkerungsstruktur, durch neue Ansätze in der Stadtentwicklung und im Bereich des Wohnens, dass sich da auch die offene Seniorenarbeit, dass sich da auch die Seniorentreffs sehr gewinnbringend natürlich einbringen könnten.
Ja, die Seniorentreffs leiden ja ein bisschen darunter, dass sie kein hauptamtliches Personal haben. Wird alles ehrenamtlich gemacht und das, was Sie beschrieben haben, es werden alle immer älter, das geschieht dort in einem besonderen Maße. Und dann irgendwann sind die Menschen so alt, dann scheiden sie aus und können und wollen das vielleicht auch gar nicht mehr. Gibt es hier, das kostet ja Geld, wenn man Hauptamtlichkeit dort hineingibt, gibt es dort Überlegungen, das zu machen?
Ja, das kann ich ganz eindeutig bejahen. Und zwar haben wir jetzt erstmalig in den gerade abgeschlossenen Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt für die Jahre 23 und 24 auf Initiative der Bürgerschaftsfraktionen, der Regierungsfraktionen einen Antrag verabschiedet. Und den wollen wir natürlich gerne begleiten in der Umsetzung, indem es darum geht, auch einzusteigen in hauptamtliche Strukturen in der offenen Seniorenarbeit, bei den Seniorentreffs. Erstmal beginnend mit Pilotprojekten in jedem Bezirk, um zu gucken, wie kommt das eigentlich an. Natürlich ist das erstmal sehr naheliegend und sehr reizvoll, wenn man hört, ach, aus Ehrenamt wird Hauptamt. Aber Sie können sich vorstellen, auch da Veränderung erzeugt auch erstmal Reibung und an vielen Orten auch etwas Sorge und Angst. Zumindest ist mir das zugetragen worden. Was heißt denn das, wenn meine Ehrenamtsstruktur plötzlich verdrängt wird durch eine Hauptamtliche, die eingesetzt wird, die vielleicht mit einer ganz anderen Perspektive auf die Arbeit guckt, die dort bisher gemacht wird. Und gleichzeitig spüre ich, dass das viele als sehr entlastend empfinden, weil, Sie haben es richtig beschrieben, auch dort die Ehrenamtlichen älter werden, an ihre Grenzen kommen, vielleicht auch sagen, ich kann das gar nicht mehr alleine schultern. Und deshalb war das jetzt ein notwendiger erster richtiger Schritt. Ich hoffe, dass wenn sich das etabliert und ein bisschen eingeschwungen hat und man auch mal guckt, wo haben wir eigentlich solche Kombinationen schon aus Hauptamt und Ehrenamt, zum Beispiel rund um die kirchlichen Träger ist es oft schon so, dass das begleitet wird durch eine zumindest einteilig finanzierte hauptamtliche Struktur, dass wir dann einen guten Schritt vorankommen. Und wir wollen ja, die Zielsetzung ist ja, dass wir ein breites, ein buntes Angebot haben in der Stadt, das möglichst viele Seniorinnen und Senioren anspricht, die nicht alleine zu Hause sitzen sollen, sondern die darüber auch nochmal in Bewegung kommen. Wir können auch gleich nochmal kurz über das Digitalisierungsthema sprechen, das ja auch ein ganz relevantes gerade in der Pandemie war, von dem ich mir verspreche, dass wir den Schwung nutzen und mit dem Programm Digitalmentorinnen und Digitalmentoren auch hier nochmal einen neuen Zugang und eine neue Form der Beteiligung finden.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei diesem Punkt verweilen. Das, was wir gelesen haben, bedeutet, dass ungefähr 250.000 Euro pro Jahr für Hauptamtlichkeit oder für die Finanzierung dieses neuen Weges bereitgestellt wird. Unter uns gesagt, so richtig viel ist es ja nicht. Das kann doch nur ein Einstieg sein oder wie ist das zu verstehen? Also wenn wir nach München gucken, in München gibt es 32 solche Zentren, die sich sehr bewährt haben, auch zur Armutsbekämpfung, darauf würde ich auch gern noch zu sprechen kommen. Aber dort sind in jedem dieser Zentren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind wir ja noch meilenweit entfernt.
Ja, also ich würde da ein bisschen differenzieren wollen, weil die Zentren, von denen Sie sprechen, natürlich in Teilen auch hier schon bestehen, vielleicht anders gelabelt, aber die Perspektiven, gerade bei den neuen Quartieren, das inklusiv zu denken, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Leute, die sonst schwer Kontakte finden, mit einzubeziehen in ein gutes Quartiersmanagement, das passiert ja auch. Und das ist ja über andere Kanäle dann natürlich auch mit Hauptamt und mit Stellen vor Ort, Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager auch unterlegt und unterfüttert. So habe ich das zum Beispiel kennengelernt bei einigen Besuchen bei uns in neueren Quartieren. Und deshalb ja auch zum einen die neue Globalrichtlinie, zum zweiten der genaue Blick darauf, was hat sich eigentlich bewährt, in welchen Konstellationen passt das gut mit den Seniorentreffs und der Andock-Möglichkeit ans Quartier und wo muss man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, wie man da einfach mehr Power auch generieren kann. Und deshalb gucke ich mir das immer mit Interesse an. Ich glaube, das kann auch einen Vorbildcharakter haben, was wir in anderen Städten beispielsweise in München sehen. Aber wir haben eben gesagt, wir gehen einmal über die Quartiersschiene und zum anderen wollen wir jetzt einen Einstieg finden, das sagte ich ja eben auch bereits, in das Thema Hauptamt, weil wir eben feststellen, dass ehrenamtliche Strukturen gerade bei älter werdenden Ehrenamtlichen an ihre Grenzen stoßen. Und das ist erstmalig so, dass wir das machen. Das ist ja eine Diskussion, die schon seit einigen Jahren auch hier in Hamburg gibt. Und wir haben gesagt, mit diesem Doppelhaushalt wollen wir ein Signal senden, auch an die Nutzerinnen und Nutzer von offener Seniorenarbeit und ihnen zeigen, wir sehen, dass das ein wichtiger Ort ist, ein wichtiger Begegnungsort, ein wichtiger Ort des Austausches. Und deshalb wollen wir in jedem Bezirk tatsächlich auch anfangen damit. Und wenn sich das bewährt und wenn sich die einzelnen Einrichtungen auch stärker noch aufeinander zubewegen und man nicht sagt, hier sind die Senioren, da sind die Jugendlichen, da sind die Kulturangebote und da findet vielleicht in der Sporthalle noch irgendein Angebot statt, sondern dass man das wirklich stärker zusammenführt, dann haben, glaube ich, alle gewonnen.
Ich wollte noch mal deutlich machen, das gilt ja auch für den Sozialverband Deutschland, SOVD. Das Hauptamt stabilisiert eigentlich die Einrichtung. So, und das Ehrenamt kommt dazu und entwickelt viele Dinge und ohne dem geht es auch gar nicht. Aber insofern ist es wichtig, zur Stabilisierung einer solchen neuen Aufstellung viel Hauptamt zu haben. Die Frage ist, was stellen Sie sich sozusagen über diese 2 Jahre, die Sie jetzt beschrieben haben, hinaus vor? Ich will aber auch nochmal deutlich sagen, wir begrüßen durchaus, dass der Senat jetzt und vor allen Dingen Ihre Behörde hier den Einstieg geschafft hat in Hauptamtlichkeit in diesem Bereich.
Ja, ich stelle mir vor, dass das auch in einem breiten Beteiligungsprozess läuft, denn das ist ja nichts, was wir verordnen oder sagen, hier habt ihr 250.000 Euro und jetzt seht mal zu, wie ihr langkommt, sondern dass wir das intensiv mit begleiten und alle einladen, natürlich auch den SOVD einladen, sich dort einzubringen, Vorschläge zu machen, wie man auch jenseits dieser 2 Jahre eine stabile und eine nachhaltige Struktur auch wirklich schafft, um diesen ganzen Bereich der Anlaufstellen, der Angebote, der Begegnungsmöglichkeiten zu einem echten Standortvorteil auch für Hamburg zu machen. Dann komme ich zurück zu dem, was ich eingangs sagte. Wir brauchen für die altersfreundliche und altersgerechte Stadt, das ist ja aus dem englischen Age-Friendly City entnommen, brauchen wir einfach sichtbare Anker überall, in allen Bereichen, über die dann die ältere Bevölkerung sagt oder die älter werdende Bevölkerung, das finden wir klasse, das ist für uns ein toller Ort, auch im Alter gehört zu werden, teilhaben zu können und vor allem selbstbestimmt zu leben. Das merken wir ja und das besagt auch eigentlich jede Studie, dass dieses Thema Selbstbestimmung, solange es geht, ein ganz, ganz zentrales ist. Und deshalb ist das so ein wichtiger Baustein, dass wir das gut gemeinsam entwickeln und vor allem auch die Stimmen derjenigen hören. Und Sie haben eben Ihre Leitlinien angesprochen und Ihre Punktepläne, die Sie ja auch immer zu jedem Feld haben. Das finde ich richtig gut, dass diejenigen, die Expertinnen und Experten sind, dass die auch was zu sagen haben in dieser Frage.
Ja, also das stützen wir natürlich alles, was Sie dort gesagt haben. Wir sollten uns nochmal dem Thema Teilhabe an der Gesellschaft widmen. Die Altersarmut steigt in einem gewaltigen Maße an, das muss man einfach feststellen. Und Sie haben ja gesagt, eine altersfreundliche Stadt, die muss natürlich die Möglichkeit schaffen, dass das Einkommen der älteren Menschen so ist, dass sie sich die Dinge, die sie anbieten, auch leisten können. Man muss da hinkommen, man muss die Fahrt bezahlen können und so weiter und so fort. Und Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen drüber reden. Was ist Ihre Idee, um die Altersarmut sozusagen zu bekämpfen oder den Menschen, die jetzt in Altersarmut gekommen sind, die bei den Tafeln anstehen oder bei uns im Sozialkaufhaus im Osdorfer Born und für wenig Geld einkaufen. Was kann man denen als Perspektive bieten, damit sie wirklich richtig gut an der Gesellschaft teilhaben können?
Ja, natürlich muss das Leben bezahlbar sein. Das fängt bei den Mieten an, wo auch bei uns und bei mir durchaus berührende Briefe, Telefonate, Ansprachen, wenn ich unterwegs bin, mich auch wirklich packen, emotional packen. Das mögen noch Einzelfälle sein, aber wir haben natürlich Statistiken, die besagen, dass der Anteil derjenigen, die unter das Existenzminimum kommen, also in die Altersarmut hereinrauschen, gerade Frauen übrigens, dass der zunehmen wird die nächsten Jahre. Deshalb gilt es da natürlich mit kluger Sozial- und auch Rentenpolitik entgegenzusteuern. Das ist natürlich etwas, wo das große Rad im Bund gedreht wird. Aber was wir hier tun können, ist natürlich über verschiedene Vergünstigungen, gerade im Kulturbereich zu sprechen. Da gibt es tolle Programme, Kulturistenhoch 2 beispielsweise, wo ich auch in der Schirmherrschaft immer wieder gewesen bin, wo zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Es beispielsweise erstens sehr günstige Kulturangebote gibt und gleichzeitig das Thema raus aus der Einsamkeit adressiert wird, weil dort junge Schülerinnen, Schüler oder Studierende mit älteren Menschen was unternehmen. Das heißt, man hat einen Kontakt zur anderen Generation und gleichzeitig die Möglichkeit, Kultur wahrzunehmen. Aber
da muss man mal sagen, das ist ein-, zweimal im Jahr. Das ist ja noch keine gesicherte, also das wir kennen Kulturistenhoch 2 auch, wir sind da ja Partner. Ja. Aber das ist noch keine gesicherte Teilhabe an der Gesellschaft.
Ich habe nur ein Beispiel nennen wollen. Ich erlebe das in ganz vielen anderen Bereichen auch, von Kulturbereich angefangen über andere Veranstaltungsformate, wo es einfach deutliche Reduktion oder vielleicht sogar kostenfreie Teilnahme gibt für ältere Menschen. Die Bilder an den Tafeln, muss ich auch sagen, da schluckt man dann, wenn man das sieht. Es sind viele ältere Menschen, aber es sind auch viele andere. Es sind Alleinerziehende, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, die nicht ausreichend haben. Da haben wir einen Auftrag als Gesellschaft, aber natürlich auch in der Politik auf allen Ebenen dagegen zu wirken. Wenn ich mir das Mobilitätsfeld zum Beispiel angucke, dann reden wir jetzt über das Thema 49-Euro-Ticket. Das ist schon deutlich weniger als das, was viele andere zahlen für ihr Monatsticket. Aber das wird für viele Seniorinnen und Senioren immer noch viel zu viel sein. Das heißt, da, glaube ich, kann man rein, da können wir auch von Hamburg aus was machen, indem wir das Thema Mobilität deutlich verbessern.
Also die SPD hat ja jetzt gerade auf ihrem Parteitag beschlossen, ein 29-Euro-Ticket. Das wäre ja sozusagen nochmal ein Schritt weiter. Wir begrüßen übrigens auch das 49-Euro-Ticket, auch wegen der Erleichterung, die da drin ist, das System, wo fahre ich hin, was kostet das? Das ist ja in Hamburg, ich sag mal, stark ausgebaut. Wir sind ja der Auffassung, dass man bedürftigen Menschen die Fahrt kostenfrei gestalten muss. Weil, ich glaube, da sind wir uns alle einig, im Moment ganz viele Menschen, nicht nur Senioren und Senioren, in Armut sind, die haben gar kein zusätzliches Geld für irgendwas.
Ja, wir haben ja ein Sozialticket, das wird dann ja auch nochmal angerechnet auf das Thema 49-Euro-Ticket. Wir müssen natürlich sehen, dass wir auch die Angebote der Ausweitung und des Neubaus von Angeboten im ÖPNV-Bereich bei Bussen und Bahnen, dass wir das irgendwie schultern und dass wir deshalb einen Riesensprung machen. Also es ist quasi eine Revolution mit dem 49-Euro-Ticket deutschlandweit, digital erhältlich, einfach zu verstehen und wirklich überall auch damit fahren zu können. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren hätte das niemand für möglich gehalten, dass wir dahin kommen. Will sagen, dass das natürlich jetzt eine Debatte angestoßen hat, auch nochmal zu gucken, wie ist es eigentlich mit den Bedürftigen, egal welchen Alters, und welche Möglichkeiten ergeben sich dann daraus. Aber wirklich Schritt für Schritt.
Da würden wir Sie auch gerne begleiten. Daran ist uns sehr gelegen, weil die kommen zu uns in die Beratung und fragen oft, ich weiß nicht weiter. Mhm. Ne? Und was natürlich eine gute Sache ist, ist der Härtefallfonds hier auch in Hamburg, der aufgelegt worden ist. Nur viele wissen nicht ganz genau, wie komme ich da ans Geld? Bin ich eigentlich betroffen? Habe ich einen Anspruch in dem Härtefallfonds? Da wäre es ganz gut, wenn die Reklame gewissermaßen, die ja angefangen hat, auch weitergeführt wird.
Da setzen wir natürlich dann auch auf Träger wie Sie, Verbände, Vereine, Initiativen, diese Botschaft weiterzutragen. Gilt übrigens auch für das Wohngeld Plus, das ja jetzt seit dem 1.1. in Hamburg und überall in Deutschland greift, was ja nach Zahlen, die uns vorliegen, wahrscheinlich zu einer Verdreifachung der Antragsberechtigten führen wird. Also von 15.000 bis 17.000 in Hamburg bisher auf knapp 40.000, vielleicht sogar noch etwas mehr. Wir haben da früh gehandelt, haben jetzt eine zentrale Stelle eingerichtet, die genau diese Anträge, die jetzt schon zu Hunderten und Tausenden seit dem 1.1. eingehen, auch wirklich bearbeiten kann und wird. Und das ist, finde ich, mal eine gute Botschaft. Und das sollte auch beworben werden. Und zwar sollten alle prüfen, ob sie nicht Wohngeld Plus berechtigt sind. Das wird auch nochmal eine Entlastung dann sein. Gerade für diejenigen mit kleinem Geldbeutel, die bisher vielleicht davon nicht profitiert haben.
Wir können das jetzt nicht in aller Tiefe besprechen. Also die Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das stellen wir fest, sind an dieser Stelle, aber auch im Grundsicherungsamt zum Beispiel und in der Eingliederungshilfe, sehr stark, ich sag mal nicht überfordert, aber gefordert. Und wir haben die Sorge, dass die Gelder, die die Menschen ja jetzt brauchen, erst relativ spät ausgezahlt werden. Aber das ist ein extra Punkt. Ich würde gerne noch
nur
mal
bei Wohngeld sagen, wir haben jetzt über 100 Personen im Laufe der letzten 8 Wochen, 12 Wochen rekrutiert und eingestellt, die jetzt ihre Arbeit aufgenommen haben. Und bei aller Kritik, die man sich natürlich auch immer anziehen muss als Politikerin in dieser Stadt und auch verantwortlich für große Verwaltungsapparate, denke ich, dass wir hier sehr vorausschauend und auch schnell waren. Und ich hoffe, dass es auch schnell bei den Leuten ankommt, die davon profitieren und es brauchen.
Wir gucken nochmal in der letzten Zeit unseres Gesprächs auf das Bürgergeld. Das Bürgergeld gibt es ja ab dem 1.1. und wird ja beworben gewissermaßen als die große Sozialreform in diesem Jahrhundert. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde, dass es absolut richtig ist, dass wir mit dieser Reform zeigen, dass wir zum einen an die Regelsätze gegangen sind, die eindeutig zu niedrig waren. Ich weiß, da kommen wir wahrscheinlich heute nicht zusammen, weil ich natürlich auch aus Ihren Stellungnahmen und öffentlichen Statements weiß, dass Ihnen das viel zu niedrig ist. Darüber kann man sicherlich auch trefflich streiten. Aber den Einstieg in ein neues System, in ein System, bei dem es darum geht, auf Augenhöhe miteinander und respektvoll miteinander umzugehen. Also ein System, das von einem neuen Geist getragen ist, nämlich nicht von Drangsalierung und Gängelung, sondern eins, das sehr viel stärker auf das Förderungselement setzt, vor allem, wenn es darum geht, Menschen richtig zu aktivieren und mitzunehmen. Für mich ist das Herzstück des Bürgergeldes auch tatsächlich der Qualifizierungsbereich, also nicht mehr jeden Job annehmen zu müssen, den man vielleicht nach einigen wenigen Tagen aufgibt, weil man sagt, das will ich nicht oder kann ich nicht oder da bin ich reingedrängt worden.
Man muss trotzdem an der Stelle nochmal fragen, wenn man die Menschen mitnehmen will, wofür brauchen sie dann die Sanktionen, die ja auch sich gar nicht bewährt haben?
Naja, also wir stellen schon fest, dass die Sanktionen bei denjenigen, die wirklich hart sich verweigert haben. Und das sind einige wenige und viele, viele andere wird es ja überhaupt nicht betreffen. Ich glaube, schon bei denjenigen ist vieles andere versucht worden und dann ist das ein Weg, von dem ich dann auch sage, dass ich ihn für richtig halte, wenn man alle anderen Wege und Möglichkeiten, Gesprächsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Ich glaube auch, dass durch das Bürgergeld da auch nochmal eine andere Haltung einfach reinkommt. Das hoffe ich wirklich sehr. Und dass vielleicht deshalb das Thema Sanktionen gar keine so große Rolle mehr spielen wird, weil die Menschen, die dann da sind und die ein ernsthaftes Interesse haben, wieder den Weg in den Arbeitsmarkt zurückzufinden oder sich endlich, nachdem es vorher aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt, nicht funktioniert hat, eine Ausbildung öffnen und diese machen. Also mein Eindruck ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, die dem Bürgergeld wirklich als eine der großen, vielleicht die größte Sozial- und Arbeitsmarktreform auch gerecht werden.
Ja, wir werden uns darüber auch noch weiter austauschen. Heute war bei uns zu Gast die zweite Bürgermeisterin aus Hamburg, Katharina Fegebank. Herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch, das uns Vertiefung gebracht hat in vielen Bereichen. Ja, bis zum nächsten SOVD-Podcast Sozial geht immer. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Herr Wiecher.
Uns auch, danke.